Tourismus to go, der Podcast. Inspiration und Wissen für die Gastgeber von morgen.
Willkommen bei einer neuen Folge von Tourismus to go. Während vielerorts Wirtshäuser zusperren und Ortskerne regelrecht veröden, macht Toni Mörwald etwas, das fast schon unvernünftig wirkt. Er investiert mitten im Dorf, ganzjährig, kapitalintensiv und gegen jeden Trend. Der Mörwald Gutshof ist kein Hotelprojekt im klassischen Sinn. Er ist vielmehr ein Statement über Standortpolitik, über Ganzjahresbetrieb und darüber, was Gastronomie leisten kann, wenn man sie nicht nur als Geschäftsmodell, sondern als Teil der Infrastruktur versteht. ÖGZ-Autorin Bella Kitz-Wögerer spricht in dieser Folge von Tourismus to go mit Toni Mörwald darüber, warum er lieber Ortskerne kauft, statt Peripherie zu bebauen, warum Führung nichts mit Hierarchien zu tun hat und weshalb Spitzenküche ohne breite Basis nicht überleben kann. Ein Gespräch über Verantwortung, Risiko und unternehmerische Klarheit. Viel Vergnügen bei dieser XXL-Folge in Überlänge von Tourismus to go.
Toni, der Mörwald Gutshof ist jetzt so circa ein halbes Jahr geöffnet.
Genau, seit 13. Juni.
Ja, wie schaut's aus? Kannst du schon die erste Bilanz ziehen?
1a, sehr gut. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit dem 13. Juni fertig geworden sind. Wir haben doch 1000 Tage Planungszeit und der gesamte Situation zu konfigurieren zu tun gehabt und haben dann in 250 Tagen, sprich in 8 Monate, alles durchgezogen und sind punktgenau am 13. Juni eröffnet mit einem großen Eröffnungsfest und haben vom 14. Juni bis heute eigentlich durchgehend eigentlich eine unglaublich tolle Auslastung.
Also es läuft alles nach Plan?
Läuft sogar über Plan. Dürfen wir eigentlich in Zeiten wie diesen sehr respektvoll und sehr großer Demut Danke sagen an alle unsere Kunden und Kundinnen, die uns da auch sofort unterstützt haben, weil es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass wenn man was Neues plant, dass es auch immer gleich funktioniert und auch ein ganzes Team, die dahinter gestanden sind, die da wirklich Unglaubliches geleistet haben und wir heute sehr stolz sein können, dass wir das gemacht haben und dass wir auch in der Lage waren, in Zeiten wie diesen zu investieren. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
250 Tage hast du gesagt, also 250 Tage Umbauzeit?
Ja, genau.
Okay, Wahnsinn.
8 Monate, ja, genau, 250 Tage und es war bis zu 130, 140 Leute auf der Baustelle und wir haben dann auch aus diesem Zukunftsprojekt Ortskern, was ja unsere grundlegende Idee ist, in diesem kleinen Ort, und es gilt nicht in einem kleinen Ort wie Feuersbrunn und Wagram, sondern generell haben wir in ganz Europa dieses Phänomen, dass sich ja die vielen Menschen, die über Nachhaltigkeit diskutieren, muss ich ehrlich sagen, ja, ich kann sie gar nicht mehr hören, weil sie so viel Unfug reden. Sie reden von Nachhaltigkeit, aber bauen irgendwo irgendwas. Aber keiner schaut an die bestehenden Strukturen. Das war unser Zugang. Der Ortskern überall stirbt ab, die Peripherie wächst, das Gemeindegebiet für jede kleine Gemeinde oder größere Gemeinde oder Stadt wird immer größer, die Leitungen werden länger, die Energiekosten und die Pflege und die gesamte Instandhaltung für jeden Ort wird teurer. Und wir haben gesagt, wir sind nicht im Trend, dass wir das auch so machen, dass wir die Kaufkraft und die gesamte Infrastruktur immer mehr an dem Rand des Ortes verlegen, sondern wir sind im Zentrum. Dort, wo wir sind, ist das Zentrum und wir wollen unser Zentrum als solches auch für die Zukunft wahrnehmen. Und daher haben wir halt altes Kaufhaus gekauft, die Post, die Gemeinde, die Raiffeisenbank, ein Bäcker etc. Und dadurch haben wir mit den vielen Immobilien, die wir jetzt haben, es gibt im Feuersbrunn noch 180 Häuser, 18 davon können uns. 180 Häuser gibt es in Feuersbrunn und 18 davon gehören uns. Und das mitten im Zentrum, sprich in der inneren Stadt im ersten Bezirk. Und da haben wir natürlich versucht, möglichst die alten Gebäude, alles was erhaltenswert ist, zu erhalten. Und alles was nicht erhaltenswert ist, haben wir wirklich neu gemacht. Aber, und das ist das Schöne dabei, wir haben zum Beispiel im Gutshof, hatte das Gebäude zuerst 2000 Quadratmeter Nutzfläche, wir haben jetzt 3000 Quadratmeter Nutzfläche gemacht und haben dabei noch 500 Quadratmeter Boden entziegelt. Ja. Und das Schöne dabei ist, dass in diesen insgesamt von 60 Räumen auf 100 Räume vergrößert und haben es dabei geschafft, dass wir jeden Raum so gestaltet haben, dass jeder Raum ins Grüne schaut. Das ist auch wichtig. Mitten im Ortszentrum und trotzdem siehst du überall ins Grüne. Und das ist eigentlich genau das, was uns eigentlich sehr, sehr wichtig war, weil unsere Kunden und Gäste, wenn sie aufs Land fahren, wollen im Grünen sein. Aber damit brauche ich ja nicht unbedingt jetzt wieder irgendwo neu im Grünen wo bauen, sondern es lässt sich auch gestalterisch und auch mit einem guten Architekten für Interior und für Garten umsetzen, und das war unser Anspruch, dass wir das auch machen, weil das Wohlbefinden unserer Gäste uns sehr wichtig ist.
Also die Vision, um das kurz zusammenzufassen, ist schon sehr langfristige.
Ja, natürlich. Ich habe da an dem Projekt, glaube ich, jetzt fast 10 Jahre gearbeitet in Summe. Und ich habe das eigentlich in der Zeit gekauft, wo ich das überhaupt nicht wusste, was es jemals werden wird, weil es war eigentlich ein Notverkauf oder ein für uns ein Notkauf, für andere war es ein Verkauf. Allerdings wollten die dort mal ein Flüchtlingsheim reinmachen. Und es war 15, 16, wir haben gerade ein neues Hotel gebaut im Stammhaus, unser Rallye und Chateau Hotel mit den 50 Betten. Und dann auf einmal kommt vis-à-vis das große Kaufhaus, wird verkauft, und siehe da, da wollte ein Flüchtlingsheim sozusagen so ein Betreiber da das kaufen. Und das war für mich natürlich sehr unangenehm und habe damit versucht, irgendwie es doch noch zustande zu bringen, das Haus zu kaufen, obwohl ich es weder gebraucht habe, weder wusste ich, was es damit tut, und ich konnte es mir auch gar nicht leisten. Also es waren 3 Faktoren, die eigentlich nicht wirklich für den Kauf des Hauses gesprochen haben. Aber heute im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich froh, dass ich es gekauft habe. Sonst hätte sich vieles anders entwickelt.
Wir haben gerade vorher über den Punkt Nachhaltigkeit gesprochen, und dass das per se ja schon für dich so ein Unwort ein bisschen ist. Was bedeutet das denn für dich?
Also für mich ist das Wort insgesamt missbraucht, so wie das Wort Genuss auch teilweise sehr missbraucht wird. Und auch das Thema regional, ja, es wird halt alles so irgendwie eingesetzt, wo man glaubt, man löst damit alle Probleme. Ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, dass man sich den eigenen Tagesrhythmus, deinen eigenen Kreislauf und letztendlich auch das, was man auch selbst gerne möchte und will und ist, authentisch ist und das seinen Gästen auch wieder gibt und auch wieder zurückgibt und teilhaben lässt. Ich denke, das, was so jetzt alles unter diesem Dachmantel nachhaltig hier alles eingelangt ist, teilweise paradox. Ja, also es wird dann geschaut, dass in irgendwelchen Kulturstätten Mineralwasser aus Österreich kommt, aber international, und dass kein CO2-Verbrauch irgendwie nur standhält, aber es werden dann irgendwie internationale Künstler eingeflogen und es wird dann irgendwie ganz schlimme Dinge gemacht, wo man sich denkt, okay, warum ist das so? Und daher meine ich, ist es sehr wichtig, sich auch für jeder kann seinen Film selbst gestalten, auch sein Leben selbst gestalten. Wir haben das Glück, dass wir in einem der schönsten Länder der Welt wohnen, nämlich in Österreich. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, Authentizität und Identität. Und Authentizität ist für mich, dass ich selber mal wissen muss, was will ich selber? Ja? Wer bin ich, was kann ich und was tue ich? Und wen möchte ich auch als Kunden und Gäste haben? Und ich glaube, dass es ein ganz entscheidender Punkt ist, und das geht in der Ernährung ja weiter, weil in der Ernährung ist es ja ebenso, gibt es ja auch mittlerweile unglaubliche Religionen, nicht? Wenn man da heute denkt an die gesamte Geschichte des Vegetarismus und des Veganismus, wo sich alle dann nur mehr sagen, ja, wenn man nicht vegan ist, dann ist man ein Unmensch. Kann nicht sein, wird nicht stattfinden, aus 2 wesentlichen Gründen. Erstens einmal, wenn man bedenkt, der menschliche Körper ist so organisiert, dass er auch Vitamin B12 braucht. Vitamin B12 ist ein ganz wichtiges Vitamin für den Menschen, nämlich zum Schutz der Haut, ja, der Aufbau der Zellen, der Aufbau der Haut und Gehirnzellen. Das heißt, wenn ich heute tierisches Fett ausschließe, ist es auch für den Organismus des menschlichen Körpers absolut nicht zulässig und auch nicht gut. Ja. Und daher meine ich, wichtig ist in der Ernährung, abwechslungsreiche Ernährung und auf die Dosierung zu achten. Und daher ist dieser unglaubliche wichtige Rhythmus, dass man hier auch die diversen Komponenten über sich selber ein bisschen kennenlernt, sich damit beschäftigt. Und wenn man sich damit beschäftigt, kommt man viele Sachen drauf und dann ändert man auch die Denkweise.
Und dennoch steht jetzt das Gutshof als Leuchtturmprojekt für Nachhaltigkeit doch auch.
Natürlich.
Also es war nicht nur die Ortskernbelebung. Was habt ihr denn noch für...
Wir haben ja auch geschaut, dass wir natürlich auch in diesem gesamten Bereich ganze Energiewirtschaft, ja. Wir haben sozusagen Tiefenbohrung, wir haben Solar natürlich, wir haben den ganzen Bereich Energie mit Holzfenstern, mit einer Dreifachverglasung. Alle unsere Lieferanten und alle unsere Spezialisten, die wir hier eingesetzt haben, sind sozusagen aus dem gesamten Bereich unseres Umfeldes, mit dem wir schon lange bauen, das sind lange Beziehungen. Hier haben wir dasselbe Konzept wie in der Küche. Wir kaufen nicht bei anonymen Menschen oder anonymen Firmen, die wir nicht kennen, sondern wir kaufen Lebensmittel nur bei Menschen, die wir kennen. Wir nennen das auch Beziehungsmanagement und wir kaufen auch alle unsere Leistungen von Handwerkern auch nur von Menschen, die wir kennen und mit denen wir auch Beziehungen pflegen. Und das ist für uns mehr Nachhaltigkeit als jedes Umweltzeichen oder sonstiges, weil wenn wir wissen, wie die Menschen denken und wie sie arbeiten und wie sie letztendlich ihre Werke umsetzen, ist das für uns der größte Garant.
Also es geht um Vertrauen
für dich. Es geht um Vertrauen, richtig. Und Vertrauen ist über eine viele, viele Jahre eine Zeit des Aufbaus und auch des Kennenlernens. Und Beziehungen müssen in guten und schlechten Zeiten auch gut funktionieren. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche.
Glaubst du, dass der Aspekt vielleicht jetzt in der heutigen Zeit ein bisschen verloren geht?
Ja, das sind ja auch das, was ich auch an vielen dieser sogenannten green-denkenden Menschen denke, die dann nur mehr irgendwie alle vergattern, die irgendwas machen, weil sie ein Benzinauto fahren oder Dieselauto fahren, aber gleichzeitig bestellen sie bei Amazon und Co. und ihre Lebensmittel lassen sie über Lieferando liefern. Das ist alles sehr im Green-Gedanken. Nur das ist für mich eine Scheinheiligkeit, die ich absolut nicht akzeptiere und die, muss ich sagen, das widerstrebt man. Ja, und dass man dann im Grunde nur kurz Essen akzeptiert, weil es billig ist und weil man glaubt, man ist so bequem, dass man selber kocht, lässt man sich sowas liefern und gleichzeitig geht man auf die Straßen und demonstriert über, keine Ahnung, wer irgendwo sozusagen einer mit einem Benzinauto oder Dieselauto fährt.
Das eins kurz, ja, in dem ganzen Nachhaltigkeitsaspekt. Ich würde jetzt gerne wieder zu deinem Unternehmertum
gerne
schauen. Und zwar hast du ja als Koch gestartet.
Ja.
Und jetzt hast du 6 Restaurants, 3 Hotels, das Catering-Unternehmen, die Kochschule. Wann war für dich der Moment da, wo du gesagt hast, hey, ich bin jetzt nicht mehr nur Koch, sondern ich bin jetzt Unternehmer?
Das war ganz einfach. Ich habe 87 begonnen, habe dann 1993 meine erste Erweiterung gemacht und die war eigentlich unfreiwillig, weil ich wollte eigentlich nie Großunternehmer werden. Ich wollte eigentlich Koch sein, weil man das so begeistert hat. Und dann habe ich gekocht bei mir im Gourmetstübel in Feuersbrunn von 87, 88, 89, 90 und ist immer gekommen, der Fürst Metternich von Schloss Grafeneck, der ist immer zu mir gekommen, hat immer gesagt, Herr Mörwald, kommen Sie zu mir nach Grafeneck, wir haben ein Schloss, ich habe ein Schloss und kann nicht kochen, Sie haben kein Schloss und können kochen. Und der hat mir so gelernt, was Hartnäckigkeit ist und da habe ich gemerkt, sehr intensiv, und er hat es dann geschafft. Eines Tages ist er einfach zum Essen wiedergekommen mit dem José Carreras und seinem Manager und mit seinem Verwalter von Grafeneck. Und die haben da gegessen und am 7., 8. Dezember war dann eine Veranstaltung, der Geburtstag von José Carreras in Grafeneck. Und der Herr Carreras war dann einige Mal mit mir zum Essen und hat gesagt, er möchte genau die Küche bei ihm zu einem Geburtstag haben. 50. Geburtstag war das. Ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja, mache ich Ihnen gerne, habe aber nicht nachgedacht, was für die Folgen haben könnte, weil man ja gar nicht daran denkt, was das eigentlich dann vielleicht heißt. Und ich habe zum Herrn Metternich immer gesagt, ich kann nur an einem Herd kochen und nicht an zwei gleichzeitig, deswegen kann ich nicht nach Grafeneck kommen. Aber diesen Abend habe ich dann das angenommen und habe dann in Grafeneck gekocht, in der Belle Etage für 120 Personen. Gleichzeitig habe ich mein kleines Gasthaus im Feuersbrunner Ofen gehabt mit meinem Gourmetstübel, mit den 4 Tischen. Habe meine Mutter und meinen Lehrling hier noch eingeteilt, was zum Abend zu machen ist, alles so. Und die haben das auch für mich gemacht. Ich war in Grafeneck mit meinen paar Leuten und habe dort die Veranstaltung gemacht und der Durchlaucht Fürst Albrecht Metternich-Schandor ist rübergefahren in der Zeit und hat sich eine kleine Runde in unserem Lokal gegangen, hat die Gäste gefragt, ob alles passt, ist wieder gefahren, hat sich drüben wieder dazugesetzt. Ja, und dann kam er wieder wie jeden Montag zu mir und sagt mir, Herr Mörwald, das haben Sie 5 Jahre angelogen, weil Sie waren eigentlich, haben mir gesagt, Sie können an einem herkochen. Samstag letzte Woche waren Sie bei uns in Grafeneck, hat das wunderbar gepasst. Hier im Forstbrunn war auch alles in Ordnung. Sie wissen über Ihre Fähigkeiten nicht Bescheid. Das war der 8. Dezember, Montag war glaube ich der 9. oder 10. ist er zu mir gekommen, am 23. Dezember. 93, 2 Wochen später haben wir den Pachtvertrag für Grafeneck unterschrieben und seitdem sind wir dort, seit 93, also 32 Jahre mittlerweile. Und da ist ja auf die Frage zurückzukommen, hat es der wesentliche Punkt gewesen. Auf einmal musste ich mich andere Dinge auch beschäftigen, nämlich über einen zweiten Standort, über Loslassen, über Führungstalente, über Führungskräfte, über Verantwortungen auszulagern, ich musste mich über Management kümmern. Wie kann ich das organisieren? Wie kann ich das managen? Wie kann ich das alles dementsprechend gut hinbekommen? Und das waren für mich von 93 bis 98, würde ich sagen, 5 Jahre wieder gebraucht, auf der einen Seite loszulassen, Vertrauen einem anderen zu schenken, hier auch wieder neue Pläne, neue Speisekarten, neue Strategien zu entwickeln. Und das hat mich natürlich vom Herd etwas wegentfernt, ja, logischerweise. Und ich habe dann sozusagen sowohl als auch gemacht. Der Arbeitstag hat sich nochmal erhöht, logischerweise. Der war vorher schon sehr anstrengend und sehr, sage ich mal, tagesfüllend. Und man musste unter die 18 Stunden dann noch mehr unterbringen, weil so mein Tagesrhythmus, der sich heute auch nicht geändert hat, geht um 6 Uhr los und endet um Mitternacht. 6 Stunden Schlaf von Mitternacht bis 6, das ist so immer das normale, der normale Rhythmus. Und ja, 18 Stunden können auch ganz schnell vergehen. Ja? Und da muss man das alles unterbringen. Und in diesen 5-6 Jahren habe ich dann viele neue Dinge gelernt, über die ich heute stolz bin, dass ich überhaupt die Chance hatte, oder das hat sich vorher nicht geplant, sondern das hat man dann, ist halt hereingebrochen, musste natürlich alles lernen. Und dann sind wir gewachsen, von 93 los sind wir dann gewachsen, da ist dann jeder dahergekommen, so wie der Herr Metternich, wenn er irgendwo eine Baustelle hatte und einen Gastronomie- oder Hotelbetrieb oder Konditorei, das war Konditorei Oberla oder Fontana Golf Club oder all die ganzen Geschichten, jeder ist zu uns gekommen, da habe ich ein Problem, Herr Toni, bitte kommen Sie zu uns, machen Sie uns das und so weiter und so fort. Und ich habe dabei nicht nur gelernt, sozusagen den insgesamten Führungsstil oder eine Führungsebene aufzubauen und Organisation aufzubauen, sondern ich habe auch gelernt, wie gewisse Problematiken entstehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch wieder, wie man sie auch wieder bekämpfen bzw. eine Schubumkehr machen kann, damit ein guter Standort wieder am Ende des Tages herauskommt. Und das hat auch damit zu tun, natürlich immer mit den jeweiligen Persönlichkeiten, die man dann wieder aufbaut und denen man das Vertrauen gibt und dann die den Standort wieder mit Leben erfüllen. Ja, und das ist halt gerade in unserem Job, in der Dienstleistung, sowas von essentiell und wichtig, immer für eine Idee Begeisterung zu finden, Menschen dafür auszubilden und ihnen auch dann den möglichen Freiraum zu geben, dass sie auch handeln können. Das ist auch ein wichtiger Punkt und der ist oft leichter gesagt als getan.
Wenn du mit dem ganzen Wissen, das du jetzt hast, und zurückblickend auf das, was halt seitdem passiert ist, seitdem der Fürst von Metternich diesen Grafeneck verpachtet hat, würdest du irgendwas anders machen?
Du, ich habe auch eines gelernt im Leben, sag niemals nie. Ja? Wenn irgendeiner heute mal irgendwo Nein sagt, dann ist es für mich okay. Aber ich weiß, ich bleibe trotzdem an der Sache dran. Ja, weil einmal Nein gesagt ist schnell passiert. Ja. Man muss trotzdem, wenn man einen Fokus für irgendwas hat, sich darauf vorbereiten und dass da nicht immer alle einer Meinung sind, ist auch normal. Aber man muss trotzdem dann auch einen Weg finden, wie man mit notwendiger Überzeugungskraft den einen oder anderen für diese Sache wieder begeistern kann und der dann irgendwann auch auf diese gesamte Geschichte, auf die gesamte Story, auf den gesamten Film dann auch wirklich aufspringt und dabei ist und sagt, ja, da bin ich jetzt auch dabei und da gehöre ich dazu und dann ist das von einer Abwesenheit dann zu einer Begeisterung gekommen und dann kriegt das Ganze eine gewisse Schubkraft und damit kann man auch dementsprechend vieles wieder bewegen. Und die Energie und die Schubkraft ist im Management so wichtig, weil wenn der Fokus nicht da ist und wenn die Lokomotive nicht da ist, dann passiert nichts. Also es braucht immer eine Lokomotive, die auch letztendlich richtig einen Drive verpasst und gibt es die Lokomotive nicht, dann ja, kannst du noch so wie Waggons anhängen, passiert nichts.
Bist du in deinem Unternehmen die Lokomotive?
Wir haben viele Lokomotiven. Gott sei Dank, wir sind nicht die einzige Lokomotive. Wir haben Gott sei Dank diesen Spirit und auch diese Kraft und Energie auf viele Menschen übertragen, Gott sei Dank. Und wir haben, glaube ich, sicher 20 Lokomotiven, die sozusagen richtig Gas geben. Und das erhöht sich natürlich dann die Fahrt und die Geschwindigkeit. Und das ist natürlich eine super Sache, die man auch so nicht planen kann, sondern die kommt es dann im Prozess eigentlich dann so zum Laufen. Und es war schön, es auch zu begeistern, junge Leute, die sozusagen bei uns angefangen haben vor 20, 25, 30 Jahren und immer noch im Unternehmen sind. Das macht auch Spaß und Freude, das auch mitzuerleben, wie dort auch, sage ich mal, von der Lehrzeit raus oder dann in andere Positionen zu wechseln, dann einen Ehepartner irgendwie kennenlernt, sich dann ansiedelt, Kinder zur Welt kommen und die dann auch teilweise die Kinder dann schon wieder im Unternehmen sind. Also das ist dann schon ein sehr langer Weg und ein Weg, der einen auch ein bisschen nachdenklich macht, aber gleichzeitig auch ein bisschen das Gefühl gibt, ja, eigentlich hat man ja auch für andere Menschen auch wieder was Positives gemacht. Und ich finde, die Menschheit alleine in diesen Wohlstandsländern, wie wir in Europa leben, beschäftigen sich ohne dies viel zu viel mit passiv-negativen Dingen. Es ist viel besser, wenn man sich mit aktiv-positiven Dingen beschäftigt. Es macht auch mehr Freude, mehr Spaß, man kann auch mehr lachen dazu. Und ich finde, man lebt nur einmal und da ist es wichtig, mit den Menschen sich abzugeben, mit denen es Freude bereitet und nicht mit denen, wo man sich nur ärgert. Das hat keinen Sinn. Ärgern beginnt mit E wie ändern. Also bevor ich mich ärgere, ändere ich das.
Du hast gerade von Freude gesprochen. Was gibt denn dir Kraft?
Mir gibt Kraft meine Frau, die Eva, meine Familie, meine drei Töchter, aber auch meine vielen anderen Lokomotiven, die mich immer wieder dort und da fordern, auch wieder neue Aufgaben, die zu lösen sind, auch wenn sie oft sehr groß sind und sehr wo man überhaupt keinen Ausblick hat, dass man sich immer bewältigen kann. Das gibt wieder neue Kraft und ich denke, dass die meiste in der Gesellschaft, die meisten Menschen eigentlich in einem Leben, wo sie mit sich sehr zufrieden sind oder sehr okay sind, aber es fällt niemand so richtig auf, oder die wenigsten auf Hochtouren, dass sie gar nicht wissen, was für die Kapazitäten in ihnen noch stecken. Also ich kann nur sagen, wäre ich nicht so gefordert worden in meinem Leben, würde ich es auch nie erfahren haben. Also das ist ja auch eine Sache, die man auch sagen muss, dass es nicht immer normal ist, dass man ja auch seine Arbeit, macht seinen Job, hat seine Freunde, also geht dort und dort auf Reisen hin, alles lieb und nett. Aber ich glaube, das wirkliche Leben besteht darum, man wächst mit der Herausforderung natürlich, aber man muss auch gefordert werden. Und darum sage ich, in unserem Unternehmerkonzept ist es ja auch so, wir fordern und fördern. Und ich glaube, fordern und fördern ist sehr, sehr wichtig. Wenn man nicht gefordert wird, kann man auch nicht befördert werden. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt.
Toni, wann hast du das letzte Mal was bereut?
Bereut? Ich erlebe am jeden Tag so viele Sachen und ich habe eine Gabe in mir, dass ich Dinge, die mir nicht zu schmecken oder die mir nicht zu taugen oder die, wo ich vielleicht die ein oder andere Niederlage erleide, dass ich relativ schnell wegstecke.
Wegstecke bedeutet akzeptieren, oder?
Na, einfach hinter mir lasse und mich neuen Dingen zuwende und auf die konzentriere. Aber ich glaube, insgesamt stehen wir schon für Kontinuität. Und die Marke Mehrwald, die wir aufgebaut haben in diesen vielen Jahren, Jahrzehnten, steht eben auch für eine gewisse Verlässlichkeit. Und Kontinuität ist auch die Basis für Qualität. Ohne Kontinuität gibt es keine Qualität. Und ich denke, das ist auch ganz, ganz entscheidend, gerade in unserem Berufsleben, in der österreichischen Gastronomie, in der Hotellerie ist. Das Geheimnis ja der vielen, vielen kleinen Familienbetriebe, die wir Gott sei Dank noch haben, sowohl in der Gastronomie als auch in der Hotellerie, bestehen ja auch darauf, wo sich jeder darauf besinnt, möglichst auf seine Art und Weise seine Gastronomie zu machen, die ihm gefällt und die er Spaß hat. Das macht uns ja auch in der gesamten Tourismuswirtschaft ja auch zu einem sehr schmackhaften, interessanten Land für Gäste mit, sage ich mal, 135 Millionen Gäste im Jahr, 140, das ist ja auch nicht wenig für so ein kleines Land. Und da sind wir wirklich Tourismusweltmeister, das ist toll und da gehören viele Faktoren dazu. Und die gesamten Faktoren sind immer die Basis, nämlich die vielen kleinen Einheiten, Betriebe und Dienstleistungen, die tagtäglich passieren, die vielen Emotionen und Erlebnisse, die in jedem Betrieb erzeugt werden. Und die kann man nicht nur nach einem Rezept erzeugen und nach einem Businessplan, sondern die hängen halt so vielen Teilen von den Menschen ab und daher geht es eigentlich um das Führen der Menschen und das Führen der Menschen ist eigentlich das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Braucht ja kein neues Hotel bauen, wenn es keine Menschen hast, die wieder drin schlafen, auf der anderen Seite, die das auch bewirtschaften, weil ich glaube, das Softwarekonzept das Wichtigste heute ist in der gesamten Tourismuswirtschaft, dort, wo es im Grunde keine Menschen gibt, die das mit eigenem Leben erfüllen können, hat es keinen Sinn, irgendwie neue Hardware zu bauen. Das hat nur daran Sinn, wenn auch dementsprechend das mit Menschen wieder erfüllt wird, die sich da drin wohlfühlen, die dort ihre Kompetenz einbringen können, die dort ihre Strahlkraft auch dementsprechend zum Ausdruck bringen dürfen. Und nur so kann wieder positiver Tourismus funktionieren. Und ich bin unglaublich optimistisch in die Zukunft, weil es gibt so viele junge, dynamische Leute, die so viele Ideen hat. Lassen wir sie ran, lassen wir sie wirklich auch ihre Emotionen ausleben, weil gerade das macht uns so unvergleichbar, weil wir können mit Industrie, im Tourismus nichts anfangen und wenn wir heute uns international nach irgendwelchen großen Regionen messen, wo es tausende Hotelzimmern gibt und Betten, das ist alles austauschbar, wird nur über den Preis ab abgesehen, das, was genau uns Österreich so zu einem tollen Land macht, ist diese unglaubliche Unverwechselbarkeit. Und das fängt sich an, wie die unterschiedlichen Bundesländer schon einmal ticken und denken. Ja. Und auch kochen, ist ja auch wichtig, diese unterschiedlichen Küchen. Ob es jetzt den Vorarlberg bist, oder den Kärntner, den Salzburger, den Tiroler, den Niederösterreich oder Oberösterreich, Wien, Steiermark und Burgenland. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und Unterschiede zu erzeugen und die zu neuen Erlebnissen zu verbinden, wo man viele Fans und Freude für diese Geschichte begeistert, das ist eigentlich Tourismus. Und da finde ich, haben wir in Österreich viele Möglichkeiten. Ich glaube, das Gebot der Stunde heißt, aktiv, positiv auf die Sachen zugehen und auch die Dinge zu realisieren, die einen Spaß machen und ein bisschen weg von den ganzen gesetzlichen Normen und von dem ganzen Wahnsinn, was wir da teilweise über europäische Verordnungen und über auch im Bund und auch im Verkehrskonzept, wenn man hier von Wien nach Feuersbrunn fährt und sieht es ja jeden Tag ein, zwei Mal mindestens. Und wenn ich dann schaue, dieses Stück Brigittenauerlände, fährst du zuerst 50, dann 70, dann geht's auf die Nordbrücke, dann fährst du dann 60 auf der Brücke, wenn die Brücke aus ist, fährst du dann wieder 70, dann fährst du wieder die Abfahrt, fährst du wieder 50 und dann fährst du wieder auf die Autobahn mit 80 und dann fährst du wieder 100 und dann fährst du wieder 130 und das Ganze innerhalb von einem Kilometer. So, und das muss man ganz ehrlich einmal sich denken, wer hat sich dabei was gedacht, was bringt das? Und es kann mir keiner sagen, das bringt mehr Schaden, kostet mehr Geld und gibt keinen Sinn. Und solche Sachen müssen wir, mit solchen Sachen müssen wir aufhören.
Also du bist dafür, dass die Menschen wieder lernen, weiterzudenken.
Ja, es kann nicht, das kann nicht sein und so kann man auch nicht führen. So kann man keine Menschen führen und so kann man auch keine Verkehrswirtschaft nicht führen, das gibt keinen Sinn. Ja, das ist einfach nur mehr einfach... Man dehydriert die Menschen, ja, da denkt keiner mehr nach, was das eigentlich sein soll. Und dann gibt's dann Brücken, so wie in Wien, fährt man auf der Praterbrücke, darf man 80 fahren, dann darf man auf der Reichsbrücke 50 fahren, auf der Nordbrücke 60 fahren und auf der Brigittenauerbrücke darf man am Anfang 30 fahren und dann dazwischen einmal 40 und dann einmal 50. So. Und das in einer Stadt. Auf engstem Raum. Und das allein sagt vieles aus über tausende andere Beispiele, die letztendlich keinen Sinn geben. Ja, es gibt ja auch keinen Sinn, wenn man in jede WC-Sitzzelle eine grüne Notleuchte macht, dass man weiß, wenn im Fall eines Brandes oder sowas ist, dass man bei dieser einen Tür, die es gibt, raus muss. Also muss man ja erklären, warum man das beschriften muss. Also, aber gut. Und das sind ja Dinge, die das Leben nicht leichter machen und auch nicht billiger machen. Ja, und das ist ja, wir reden über Teuerung und über viele andere Dinge. Und da gibt's einfach einen unglaublichen Maßstab, wo man einmal wirklich etwas distanzierter rangehen muss und nicht nur immer so ein bisschen ein paar Gruppen von der Wäscheleine runternimmt, sondern man muss die Leine mal runternehmen, alle Gruppen runter und nur mal die raufhängen, die einen Sinn geben.
Wie siehst du dann die Zukunft von Hotellerie und Gastronomie?
Ich sehe sie sehr positiv aus zwei Gründen. Erstens einmal, nachdem die gesamten Großbereiche wie Industrie und Handel extrem schwächen, ist es, die Tourismusbranche hat sich auch in den letzten 20 Jahren von einer Problembranche zu einer, glaube ich, stabilen Branche entwickelt, muss man ganz ehrlich sagen. Die Stabilität, es gibt zwar jetzt natürlich aufgrund der Kostenlast natürlich unglaublich viele Betriebe, die leider sozusagen, ja, aufgrund der unglaublichen Belastung auch zusperren müssen. Das ist leider wirklich traurig und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, weil einfach die Belastungen und die allgemeinen Kosten so hoch geworden sind, dass sich das insgesamt in einem kleinen Geschäftsmodell gar nicht mehr wirtschaftlich ausgeht. Und das ist eigentlich ein Endprodukt dessen, weil davor keiner geschaut hat, dass man die Leute, die solche Betriebe führen, auch entlastet. Nämlich sowohl in ihren Vorschriften und Gesetzen, die alle da einzuhalten sind. Und gleichzeitig sollte man ein Produkt auch entstehen lassen, was noch leistbar ist. Also das lässt sich insgesamt schwer durchführen. Und daher, glaube ich, ist es wichtig, dass man natürlich in der Zukunft das richtige Modell findet. Und da gibt's kein Rezept, so wie früher, dass man gesagt hat, ein Hotel ist nur dann wirtschaftlich zu führen, wenn es 200 Betten hat. Das gibt's schon lange nicht mehr, ja. Das ist ein unterschiedliche Konzepte. Und man muss ganz ehrlich sagen, das sieht man in unserer Konfiguration. Wir haben unterschiedliche Restaurants, unterschiedliche Hotels. in verschiedenen Ebenen. Und ich denke, dass die Verbindung, das zu harmonisieren, ganz essentiell ist. Und wie ich vor 40 Jahren angefangen habe, war es so, da hat man gut gekocht und die Leute sind gekommen. Dann die nächste Dekade war, man musste dann ein schönes Lokal haben und ein schönes Ambiente und ein schönes Glas und Tisch und Tafelkultur. Und dann in der dritten Dekade dann war es wichtig, dass man ordentliche Weinkompetenz und Käsekompetenz und so wie das und viel Auswahl an Produkten verschiedener Art hat. Und jetzt in den letzten 10 Jahren ist es einfach die unglaubliche Servicequalität und das Ganze zu harmonisieren. Das heißt, du musst weiterhin gut kochen, du musst weiter gut ein schönes Lokal haben, du musst weiter große Kompetenz im Wein und sonst wo haben und das musst du alles noch kombinieren und zusätzlich hast du aber dann die mittlerweile extrem gestiegenen Backoffice-Arbeiten, die sich extrem erhöht haben und die können den einen oder anderen schon einmal sozusagen abhalten von seiner Leistung, die er gerne erbringen möchte, weil er eigentlich so, es gibt Tage, da brauchst du keinen einzigen Gast, du bist den ganzen Tag beschäftigt.
Im Büro, im Backoffice.
Ja, und wenn die Struktur hier zu klein ist, dann geht sich das halt nicht aus, weil man muss alles, alle Programme, alle Plattformen füttern mit Daten und so weiter. Und wenn man für das überall Mitarbeiter braucht und nicht die notwendige Größe hat, dann ist es einfach schwierig. Ja? Und dann auch die zusätzliche Situation mit den Mitarbeitern, die auch nicht unbedingt entlastet hat, die war vorher schon schwierig. Ja? Und dann ist Corona gekommen, hat die Branche von den 250.000 Mitarbeitern, 50.000 Mitarbeiter quasi leider Gottes entlassen und was auch keine tolle Geschichte war für die Branche, weil damit war der Tourismus ein nicht guter Arbeitgeber. Ja, damit haben viele insgesamt die Branche verlassen. 50.000 Leute wieder nachzubesetzen sind 20%. Nicht einfach, das hat sich nicht wirklich erhöht. Was ist daraus entstanden unternehmerisch? Viele haben ihre Öffnungszeiten reduziert, sprich die Schließzeiten erhöht. Ist im Grunde eigentlich ein Einleiten vom die Vorstufe von Zusperren, ja, weil am Ende des Tages, wenn du die Öffnungszeiten und die insgesamten Schließzeiten erhöhst, erhöhst du auch auf keinen Fall die Situation noch mehr Gewinn, sondern eher noch weniger. Und da ja letztendlich alle anderen Kosten über das ganze Jahr laufen, ist es schon wichtig, dass man auch die Möglichkeiten hat, auch die Öffnungszeiten möglichst groß zu halten. Drum führen wir in unsere Betriebe 365 Tage im Jahr. Bei uns ist jeden Tag offen. Ja. Und das Ganzjahreskonzept ist ein sicherlich wesentliches Thema für die Zukunft. Und das muss man natürlich auch da stemmen. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Aber auf der anderen Seite ist das einzige Konzept, was auch funktioniert, die Verfügbarkeit. Weil wenn man sich nur rar macht und nur ganz explizit, dann muss man immer gerade die Tage erwischen, wo auch der Gast das Bedürfnis hat. Und ich glaube, dass es nicht immer deckt. Ja? Wenn man dich jetzt essen gehen will und das Lokal hat offen, dann werden wir es nicht treffen.
Ja. Du jetzt, ist es bei euch Gott sei Dank so, dass du das notwendige Skelett, also die notwendige Struktur hast, dass das alles funktioniert? Ja. Wie schaffst du es jetzt, zeitgemäßen Tourismus eben mit dieser Spitzengastronomie zu kombinieren?
Das ist zusätzlich natürlich ein Thema, dass man halt so die vier Hauben und Sterne-Gastronomie auf der einen Seite hat, aber dann auf der anderen Seite auch wieder die Wirtshausküche und auch einfachere und gutbürgerliche Küche. Und ich denke, dass diese vollkommene Angebotssituation ein sehr wesentlicher Bestandteil unserer gesamten Unternehmenskultur ist, weil unsere Gäste, die haben nicht nur jeden Tag wirklich das Bedürfnis, nur noch Sterne-Gastronomie, die wollen halt einmal ein gutes Naturschnitzel haben, die wollen einmal einen guten Fisch haben, die wollen auch einmal eine gute Quiche haben oder eine gute Mehlspeise und wollen nicht immer überkantitelt sein. Und ich glaube, das ist auch sicher ein Erfolgsrezept von Mörwald, dass wir schon immer geschaut haben, auch auf der einen Seite die Bodenständigkeit abzudecken, aber auch das Mittelfeld gut und auch die Spitze und die Pyramide, wie es schon der Name Pyramide sagt, gibt es ja eine Spitze oben in der Pyramide und unten eine Breite. Und hat man unten keinen breiten Bau, wird man auch schwer eine Spitze aufsetzen können. Das ist immer, glaube ich, wichtig. Nur Spitze zu sein ist schwierig, weil man muss irgendwo abstützen, die Spitze. Ja, es geht ja nicht, keine Spitze hält von alleine. Ja, jeder Berg hat eine Spitze und einen Gipfel, nicht? Aber es muss da drunter auch was geben, sonst. Genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz einfacher Zugang. Und ich glaube, diese Plausibilität muss man auch immer wieder jeden Menschen auch machen, weil wenn man es rumhört, all die Köche und so weiter, die wollen nur eine Spitzenküche machen. Alle wollen nur Spitzenköche werden, alle wollen nur Sterneköche werden. Ja, aber um das zu werden, braucht es die notwendigen handwerklichen Grundbedürfnisse. Und wenn man die Dinge lernt von der Basis auf und wenn man lernt, wie man eine Suppe, eine Soße, einen Salat, ein Dressing, ein Ragout, einen Gulasch oder was auch immer, oder einen Kuchen oder eine Torte ansetzt oder macht, dann hat man zumindest Fundamente. Dann kann man auf dem Fundament aufbauen. Wenn man aber natürlich nur beginnt, sozusagen bei jedem Stück Fleisch das End- und das Anfangsstück wegzuschneiden oder das Mittelstück, wird man langsam oder irgendwann einmal zu dem Entschluss kommen, wer akzeptiert das, wer ist überhaupt noch derjenige, der das so bezahlen kann. Und daher, glaube ich, ist dieser Kreislauf auch in der Küche, im Küchenmanagement, ein ganz wichtiger, dass eine Küche funktionieren kann, wo man auch das höchste Gut, nämlich jeden Gramm Lebensmittel, auch dementsprechend ordnet. Das gehört für mich auch zu einem Begriff Nachhaltigkeit, ordentlich in die Hand nimmt, ordentlich auch in seiner Art und Weise Gedanken macht, braucht man den Kopf dazu, sage ich mal Hirn, Herz und Bauch, das muss man synchronisieren, dass was gescheit rauskommt, muss man Gedanken machen, was macht sich aus den anderen Dingen alles, und wenn man nur die Mittelstücke raus selektiert, glaube ich, wird das nicht funktionieren, weil das Mittelstück kostet dann so viel Geld, dass sich im Grunde keiner leisten kann, und daher, glaube ich, haben wir uns Aufgaben, was auch diesen nicht so wertvollen Lebensmitteln und aus den Abschnitten und aus den Dingen, aus den Randbereichen auch etwas Positives zu machen. Und ich glaube, das ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt im Kreislauf, und das kann nur dann funktionieren, wenn dann die Küchen und die Konzepte so konzipiert sind, dass sich der Kreislauf wieder dreht. Und das ist der Kreislauf in der Natur, ist ein wesentlicher Kreislauf, der uns tagtäglich beschäftigt, ob es jetzt im Weinbau ist oder im Obstbau oder im Ganzen auch in der Viehwirtschaft, muss es auch in der tagtäglichen Ablauf in der Küche der Kreislauf genauso gewährleistet sein. Und man kann dann nicht immer die Sachen, die dann alle nicht gebraucht werden, alle nur wegschmeißen. Das kann einfach nicht sein und das ist auch nicht nachhaltig.
Hast du so kochen gelernt?
Ich habe so kochen gelernt, sowohl von meiner Mutter am Bauernhof, und auch habe dann viele meiner Köche, die ich dann sozusagen auch, wo ich dann Stationen gehabt habe, bei Reinhard Gerer, haben wir genau das Gegenteil gemacht. Da haben wir wahnsinnig hochwertig und wahnsinnig teuren Wareneinsatz gehabt. Da möchte ich gar nicht über die Zahlen reden, was wir da für den Wareneinsatz gehabt haben. Aber dann wieder bei anderen Köchen wieder gesehen, was wieder alles möglich ist im wirtschaftlichen Bereich, wo man daraus was macht. Aber ich denke, man hat selber auch dann, wenn man sich selbst dann die Dinge auch selber zahlen muss, dann wird man ja auch nochmal angehalten, nachzudenken, wie gehe ich das an, damit da was rauskommt, was mir auch schmeckt. Nämlich nicht nur das, was am Teller ist, sondern auch, was man damit erreichen kann.
Mhm. Es gibt ja Köche und Köchinnen, die sagen, ich koche für mich und nicht für Sterne oder für Hauben. Für wen kochst du?
Naja, grundlegend kochen wir für unsere Gäste, ja. Aber damit viele Gäste kommen, gibt es immer auch in meiner Kochschule ein ganz einfaches Rezept. Das heißt, Kochen ist Beziehungsmanagement. Bau eine Beziehung auf mit deinen Lebensmitteln, die du liebst, und veredle sie so, wie sie dir am besten schmecken. Und gewinne dafür möglichst viele Freunde und Fans. Ist der Küchentisch zu klein, mach ein Restaurant auf. Ist das eine Restaurant zu klein, mach ein zweites auf. Ist der Küchentisch immer leer, wenn du kochst? Geh am besten auch wieder ins Restaurant, hör auf zum Kochen. So einfach ist das Leben.
Hört sich einfach an, ja.
Ja, ist auch so, wenn man danach lebt.
Das heißt, man braucht schon diese Aufmerksamkeit als Koch.
Ja, Aufmerksamkeit, das ist ja Anerkennung. Ja? Anerkennung ist ein wichtiger Trieb der Menschen. Alle Menschen haben zwei wesentliche Triebe, Anerkennungstrieb und Sexualtrieb. Sind die beiden Triebe befriedigt, funktioniert das Leben. Funktioniert das nicht, funktioniert das Leben nicht. Ja? Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Und alles, was so letztendlich im Kopf nicht drinnen ist, ja, kann nicht rauskommen. Und daher, glaube ich, ist es so entscheidend, dass ja leider Gottes leere Gehirne kommen meistens nur Krawall. Ja? Weil wenn keine Zusammenhänge und auch kein Wissen und kein Know-how nicht verankert ist im Kopf. Und daher meine ich, ist beim Kochen unglaublich wichtig das Hirn, ja, und das Herz und der Bauch. Und darum diese drei Sachen können synchronisiert, damit dann eine authentische, identische Küche rauskommt. Und es geht ja um Kochen, dass man Identität zeigt. Das ist ja momentan in der internationalen Entwicklung, wenn man halt die anschaut, die Top 50 List of the World, das ist Austausch, boah, von 1 bis 100, ja. Oder 1 bis 50, und wer der 1 ist und wer der 35. ist oder 118, das ist komplett egal, weil es geht immer um selber, ja, was halt gerade irgendwie Foodstylistik gerade in Hochkultur ist. Und ich kann von mir selber noch nur sagen, ich kenne wenige Restaurants, die ich bin ein sehr eifriger Besucher weltweit, wo ich mir was anschaue. Und es gibt ganz wenige Top-Restaurants auf dieser Welt, wo ich freiwillig ein zweites Mal hingehe.
Tatsächlich? Hm. Und in welches würdest du gerne wieder gehen?
Na, wir waren jetzt gerade in Südafrika, das Finn heißt es. Das ist in Kapstadt. Habe aber sehr einfach beschrieben und so weiter und war jetzt da eigentlich gar nicht so hochwertig, wo man sagt, muss man die. Und siehe da, ich war total begeistert. Und nicht nur ich, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man das nicht, wenn man essen geht, das braucht eine Mehrheitsfähigkeit auch, als auch andere Leute. Und ich war einige dabei von mir Freunden, die normal in so Sterne-Restaurants und so hochwertigen Restaurants überhaupt nicht gehen. Und die waren auch alle begeistert. Und das ist für mich ein sehr großer Indikator, dass man jetzt irgendwo hingeht und da ewig lang sitzt und da 5 Stunden für das Essen und alles muss da jemand von oben bis unten, von links und rechts erklären. Ja, da gibt's eine gewisse Form von Journalisten, Foodies, Köche, die das vielleicht begeistert. Aber meistens sind diese Konzepte, wenn man sie nur anschaut, nicht wirklich oft lang lebensfähig. Ich kenne ganz wenige Top-Spitzen-Restaurants, die sind meistens in Frankreich angesiedelt, ein bisschen in Italien, ein bisschen Benelux, dann England, ein bisschen Spanien, aber schon nicht mehr so viel, die dann nach kurzem Feuer wieder weg sind. Von denen hört man nichts mehr. Die sind dann ein paar Jahre da und dann wieder futsch.
Ja? Es fehlt ihnen dieser Nährboden.
Na klar, aber das ist ja auch, kann ja durchaus sein, dass man ein Konzept hat, sagt, ja, wir wollen da jetzt auf die Pauke hauen und wollen die ganze Welt auf uns schauen oder auch bei verrückte Dinge, das ist ja auch möglich. Und am Ende des Tages musst du als derjenige Koch selber wissen, was ich will. Will ich an einem Ort Krawall machen und schauen, dass jetzt da ein paar Jahre die Hütte, die Reservierungslisten voll ist und man sich ein, zwei, drei Jahre, welcher Mensch tut den 2 Jahre im Voraus, wo ein Tisch reservieren, macht ja kein Mensch normal, oder?
Habe ich noch nie gemacht.
Naja, aber diese Restaurants ist es ein Teil des Konzeptes, des Reservierungsmanagements, dass man das möglichst, denn man hat eh die halbe Zeit zu und dann hat ja in Wahrheit diese Restaurants haben wir nicht einmal das, nicht einmal 100 Öffnungstage im Jahr, ja, und nehmen 20, 30 Gedecke, und die vielleicht im Jahr 2000 oder 3000 Gedecke, ja, das machen wir teilweise an einem Tag, ja, also, lieb und nett, wenn es jemand finanziert und wenn das einen selbst in der Anerkennung gut tut, ist eh alles okay. Und wenn es jemand finanziert, das ist so eine einfache Geschichte. Ja. Aber ich glaube, dass es trotzdem in der gesamten Entwicklung keinen Einfluss hat. Das sind Randerscheinungen, die stattfinden, und die 2.000-3.000 Gäste weltweit zu finden, das ist auch nicht die große Kunst. Das findet man, wenn die Story gut ist und wenn die Aura und die Bilder dazu dementsprechend sind, dann ist es auch kein Thema. Aber ich glaube, diese, auch wieder die Nachhaltigkeit oder die Langlebigkeit, für mich besserer Begriff wie Nachhaltigkeit als Langlebigkeit. Wenn man es länger lebt und länger am Markt ist, ist das für mich entscheidender, als wir, wenn das nachhaltig ist, was im Wort oft nicht nachhaltig ist, weil es eben nicht so lange am Markt ist. Ja? Weil kein Mensch, der sich eine Wohnung einrichtet, wird es machen, dass er sagt, okay, wenn er schon so nachhaltig denkt, dass er sich dann nicht Ikea-Möbel aufstellt, die einen oder 2 Jahre wieder aussehen hat. Ich kann nicht über Nachhaltigkeit reden und irgendwelches Zeugs kaufen, was nichts kostet, keine wirkliche Qualität bietet und wissentlich, dass es sowieso in 2-3 Jahren kaputt geht und das auch so, ja, es gibt keinen Sinn für mich. Ja? Und vorher stelle ich mich hin und sage, ich trete ein für irgendwelche grüne bewegende Elemente. Das ist einfach scheinheilig. Das ist nur scheinheilig.
Ich glaube, es geht da ganz, ganz stark um Zugänglichkeit.
Ja, natürlich. Aber ich sage auch, das gilt ja auch in der Küche dasselbe, dass man im Grunde ja auch die Lebensmitteln, die man zu sich heranlässt oder mit denen man arbeitet, auch selber gerne isst. Ja? Es kann nicht sein, dass jetzt da zum Beispiel alle Fleischesser degradiert werden. Warum? Warum ist das so? Die Menschen haben bis jetzt Fleisch gegessen und jetzt da kommt eine Bewegung daher und sagt, na, Fleisch ist ganz crazy. Ja? Muss man wer erklären. Das ist wie beim Islamismus, ja, wo man sagt, ja, das ist die neue Religion, aber keiner weiß, was eigentlich das heißt. Ja, und alle rennen dem hin nach und haben überhaupt keine Chance, dass da sich überhaupt ein Bild machen. Ich habe mein Institut für Markentechnik besucht in Genf, bei Dr. Brandmeier, das ist, glaube ich, 35 Jahre her. Und der hat dort zum Beispiel zu mir im Aufbau der Marke, dort zum Beispiel gesagt, die stärkst wachsende Marke der Welt ist der Islamismus. Da hat's, war das noch alles ein Pipifatz. Also, wir werden noch lange davon hören und werden lange davon noch lesen. Das hört sich jetzt sehr harmlos an. Und heute wissen wir, was es heißt, dass es nicht so einfach ist, die ganze Geschichte auf der ganzen Welt zu vertrauen.
Wir sind jetzt ein bisschen, wenn wir so einen kleinen Exkurs
gemacht. Ja, genau. Oder ich weiß nicht, warum wir da jetzt gekommen sind. Zurück zur Natur
und zu dich als Koch. Hat dich dein Erfolg als Koch freier gemacht oder abhängig von dieser Anerkennung?
Ich würde mal Folgendes sagen, die Geburtsstunde des Kochs ist ja nicht entstanden, weil ich wollte eigentlich immer Weinbauer und Landwirt sein. Und eigentlich durch den Zufall, dass meine Eltern ein Gasthaus geschenkt bekommen haben, 71 von meiner Tante, die eigentlich gar kein Wirtshaus wollten, bin ich in diese Branche überhaupt hineingekommen. Und aber eigentlich war ich immer Naturbursch und wollte immer Weinbauer und Landwirt sein. Das macht jetzt mein Bruder, den Familienbetrieb. Und ich bin dann in die Gastronomie gekommen und habe mir dann eigentlich, bin immer gern zur Schule gegangen, habe dann natürlich auch das sehr intensiv in der Schule schon mehr angenommen, habe mir die Ausbildung in der Hotelfachschule gemacht und bin dann direkt von der Hotelfachschule zu Rainer Gera gegangen, weil der war zumindest der Erste, der wirklich in Österreich große Küche gemacht hat, 84, quasi so aufgesperrt, und habe dann erstmals gesehen, was im Kochen alles möglich ist. Und wir konnten ja auch die Situation der ganzen Medienwirtschaft in unserem Bereich, der Ess- und Trinkkultur, der Aufbau von den ganzen Fachmagazinen und all das, ÖGZ gab schon. Ja, war die Wochenzeitung, ja, das habe ich in meinem Gasthausleben meiner Eltern erlebt, das war das einzige Medium, muss man ganz ehrlich sagen, die österreichische Gastgeberzeitung, die jede Woche am Freitag gekommen ist, großes Platz, so wie heute die Presse, was ich immer trinke, so wirklich, es war die Zeitung schlechthin. Ja,
das Wort Langlebigkeit.
Genau. Sehr gut, Langlebigkeit, Kontinuität, Qualität. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und ich habe das alles miterleben dürfen, wie das also so Falstaff und was da Gomio und à la carte und Michelin und alles, was da so gewachsen ist, auch in Österreich. Michelin mit Ausnahmen gekommen und Geld gewesen und wiedergekommen. Das war eine schöne Zeit natürlich, aber das war nicht für mich jetzt vorrangig, dass ich sage, Hauptzüge sind da in jedem geht und für das gehört natürlich dazu. Fühlt man sich auch bemüßigt, hier auch mitzuspielen. Aber für mich ist es nicht alles. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich über jede Auszeichnung, über die Anerkennung, über die Haube, über den Stern, über all diese ganzen sonstigen Awardspreise, was dann immer noch so im Laufe der Jahre und des Alters auch immer noch dann noch überraschenderweise dann auf dich zukommt. Und das ist auch schön dabei, aber dafür musst du auch tagtäglich etwas tun dafür. Und das Tun für die Sache, die ist eigentlich das, für das ich tagtäglich lebe und brenne dafür, weil ich denke, dass das eine, nur dem nachzustreben, wird vom anderen abhängig sein. Ja, das heißt, du wirst keine großen Auszeichnungen kriegen, wenn du nicht tagtäglich für die Sache brennst. Ja? Und dafür zu brennen, ist ja die Geschichte. Und wenn man dafür brennt und als Koch die Dinge macht, die einen begeistern und ihren Spaß machen und ihnen Freude machen und dazu eine Fangemeinschaft aufbaut, die Marke auch stücken. Und ich glaube, die Marke Mehrwald hat sich heute, kennt man nicht nur in Feuersbrunn, die kennt man auch außerhalb von Feuersbrunn, die kennt man auch in Krems, die kennt man auch in Wien, die kennt man auch in Oberösterreich und in Salzburg und auch in Vorarlberg und auch ein bisschen außerhalb von Österreich. Und da haben wir auch unseren Markenanschluss mit Rallye und Chateau und so weiter, international, und auch hier in diesem Bereich weiterhin anzudrücken. Das kann auch über die Jahre erst wachsen. Das ist ja nicht so, dass man sagt, das hat man eines Tages im Business Case und das muss man so machen, sondern es geht ja auch wieder mit den neuen Errungenschaften, kommen wir der nächste Schritt und der nächste Stufe. Und für mich als Koch ist es schon sehr entscheidend und wichtig, dass man für sich, für seine Familie, für sein Umfeld, sprich seine Mitarbeiter, seine Lieferanten, Produzenten, aber auch für seine Stammgäste brennt, da ist und für die etwas macht, wo die Leute stolz sind. Und ich habe erst am Samstag wieder so ein Erlebnis gehabt, wo ein Gast, der macht bei uns die Hochzeit gehabt, die kommen seit knapp 40 Jahren zu mir und hat gesagt, Toni, da hast du so gemacht, das heißt, das ist das Wurzelfleisch vom Waller mit Krähen und Kernöl und so. Ja, so ein steirisches, also Wurzelfleisch ist ja normalerweise vom Fleisch, ja, meistens vom Schwein. Ja. Und ich habe das dann dort zum Beispiel schon vor 38 Jahren verfeinert, haben wir gedacht, Wurzelfleisch, die Grundidee der Konfiguration ist eigentlich super, mit dem Gemüse, mit den Sellerie, gelben Rüben, Karotten, Lauch und in dieser Court Bouillon vom Fisch, da irgendwie langsam das Gemüse und darin gleich auch den Fisch gegart, kleinen Schuss Essig dazu, ein paar Pfefferkörner, Lorbe dazu und dann oben der frische Krähen drauf und ein bisschen Schnittlauch und Kernöl, tolle Salzerfen dazu, ein tolles Essen, einfach aber super. Ja? Und ich meine, und gesund auch, ja, weil so eine Suppe, heißes Essen, alles was du hast in einem Essen alles verkörpert. Du hast Gemüse drin, du hast Säure drin, die Erotik des Geschmacks besteht immer aus Süße, Schärfe, Säure, Salzigkeit, Bitterkeit. Ja? Und wenn du das auch in jedes Menü oder in jedes Essen verpackst, hast du auch einen interessanten Geschmack. Und das ist das, was mir als Koch insgesamt überhaupt tagtäglich anhält, jeden Tag auch in der Küche etwas Neues zu probieren oder neue Dinge anzusehen und zu kosten, dass du zwei Dinge im Leben nicht kaufen kannst. Das ist Gefühl und Geschmack. wie der Fisch in der richtigen Garung ist und letztendlich, wie es dann wirklich schmeckt. Ja, das kann nur jeder Einzelne auf die Spitze treiben. Und jeder macht es anders. Und das macht das Ganze eigentlich so tagtäglich erstrebenswert. Und das passiert auch so, dass du es auch selber nicht jeden Tag so zusammenbrichst, wie du es gern hättest. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Bist du nicht so gut drauf oder hast nicht jetzt genau den Fisch, den du da, oder das, die Zutat, die du da gerade vorstellst, ist die Gesamtstimmung für dieses Gericht der falsche Zeitpunkt. Jetzt in der kalten Jahreszeit, wieder das Würstelfleisch, passt es super, aber das im Sommer so wird, nicht so ansprechend. Selbe Gericht, ja. Also das sind so viele Faktoren, diese, sage ich mal, temporären Unterschiede der Jahreszeiten, was ja auch das Küchenleben sehr attraktiv macht. Und da ist der Frühling genauso spannend wie der Sommer, wie der Herbst, wie der Winter. Und da muss man auch lernen, aus den verschiedenen Winterfrüchten oder aus diesen verschiedenen Erdfrüchten und aus sonstigen Lebensmitteln auch wieder etwas zu machen. Und das ist ja das Spannende am Leben des Kochs, dass er auch dann hier auch zum Künstler wird, wo er dann sich wirklich über einfache Dinge und die wirklich große Küche ist immer durch einfache Dinge entstanden, meist durch die Not. Ja, die großen Dinge sind nie entstanden, weil man in Luxus geschwelgt ist zwischen Kaviar, Lachs und Hummer und Gänseleber, sondern ist immer aus der Not entstanden. Und die großen Dinge wie gutes Erdäpfelpüree oder gute Pasta oder gutes Risotto, das sind halt genau die Dinge, die halt das ausmachen, wo du sagst, ja, das ist es. Ja, und das kommt ja meistens in dieser, sage ich mal, völlig abgehobenen Küche oft teilweise, die sehr inspirativ, aber auch sehr, ja, durchaus, wir haben die ganzen Trends, kennt ihr alle, wie wir Zeit lang gehabt, aber die italienische Küche ist ja auch vor 30 Jahren und jetzt sind die Spanier nachgezogen, dann sind irgendwie die ganze Molekularküche gekommen, dann sind jetzt die nordischen, jetzt rein alle die nordische Küche da. Ich muss mir einen Sinn sagen, wie jetzt der letzte Covio-Besprechung, wo dann der Chefinspektor sagt, ja, wir müssen so wie die nordische Küche, das habe ich nicht verstanden, weil wir, ich meine, die sollen ihr's machen, wir machen unseres, ja. Aber das ist ja genau das Problem dann wieder in der Zusammenlegung der Medienwirtschaft, dass man dann sich andere Dinge anschaut. Und dann versucht man, die Leute zu Hause zu überzeugen, das auch so machen. Das ist eigentlich meines Erachtens kontraproduktiv, weil im Grunde ist es viel wichtiger, ja, Inspirationen, Ideen zu holen, aber dann muss wieder jeder seine Sachen machen, von denen er überzeugt ist und wo er sagt, damit kann ich mich selbst begeistern und nur wenn ich mich selbst begeistere, kann ich auch wieder andere begeistern. Ich kann nicht eine andere Idee, wo ich selber noch nicht weiß, ist das das Richtige, was ich auch will, andere damit begeistern. Das kann nicht funktionieren. Ja, ist auch schwer vorstellbar für mich. Ja. Und daher braucht es immer eine Eigenvorstellung. Jeder muss selber wissen, was er will. Und das zu finden, ist ja auch bei Kunden schon schwierig. Legen Sie immer der Speisekarte hin, der weiß schon gar nicht beim Anfang, was er will. Ja. Dann kommt der Koch und empfiehlt und sagt, passen Sie auf, machen Sie zu, ich mache noch was. So, dann auf einmal, wow, volle Erwartungen, Überraschungen, cool, war super.
Das ist ja das Schönste.
Ja, ist total inspiriert worden. Und ich finde, das ist genau das, was das Schöne in unserem Beruf ist, dass man Vertrauen, das ist auch wieder Umgang mit Vertrauen. Viele Kunden, die kommen, rufen mich an und sagen, du, ich möchte wieder mal zu dir kommen, wir sind so 10, 12 Leute, an den Termin, lass dir was einfallen. Ja? Free Ticket. Der Warte kommt her und weiß genau, er verlässt sich auf mich und ich muss unsere Leute instruieren und damit auch mit dem Ganzen identifizieren und sagen, Freund, der ist das, der mag das gern und dies, jenes und jenes. Und dann müssen wir das aufbauen machen, wo der dann sagt, lässig war's, super, ja. Und diese wiederkehrenden Elemente, und das ist eigentlich der entscheidende Faktor, wie dann auch wieder Wirtschaft funktioniert, weil nur zu gut zu kochen ist eine Geschichte, aber am Ende des Tages soll es ja irgendwie im Kreislauf auch wirtschaftlich auch funktionieren und das ist ja die große Herausforderung, weil wenn du heute nicht, letzte Woche so ein Interview gehabt, wo ich gefragt worden bin, jetzt in Österreich ist, also in Wien ist das Essen da schon fast so teuer wie in Zürich und in Paris. Wie bitte? Was heißt, wie, warum, was, um was geht's da jetzt, da verstehen nicht ganz. Warum soll es jetzt bei uns billiger sein? War immer bei uns billiger, achso, aber bei uns sind die Gehälter teurer, bei uns sind die Lebensmittel teurer, bei uns sind die Betriebskosten teurer, aber bei uns soll es billiger sein, verstehe nicht. Muss man irgendwie erklären. Kann nicht funktionieren. Ja, also warum? Also auch dieser Irrglaube zu sagen, okay, in Paris oder in Zürich muss es essen, ist automatisch akzeptiert jeder Österreicher, dass Essen teurer ist, aber in Wien muss es billiger sein.
Toni, du stehst ja mit deinem ganzen Kochhandwerk und mit deinem, mit dem, was du machst für Top-Kulinarik, für Qualität. Und dann bist du aber Unternehmer auch.
Ja.
Wie und brauchst du ja als Unternehmer Sichtbarkeit? Wie balancierst du denn diesen Akt zwischen authentischer Arbeit und notwendiger Sichtbarkeit? Neigt man da zur Selbstinszenierung?
Selbstinszenierung ist ein Teil des Ganzen.
Also Teil des Spiels?
Ja, sicher. Geht ja gar nicht anders, weil wir sind tagtäglich, jeden Tag noch inszeniert. Weil ich denke heute bei uns im Stammhaus in Grafeneck, da im Haus, im Palazzo, da drüben im Palais, überall, wo wir heute auftreten und kochen, müssen wir uns dort überall inszenieren und schauen, wie bringen wir unsere Art der Küche, unsere Art der Gastlichkeit, unsere Art der Performance einfach rüber. Und da müssen wir uns tagtäglich selbst erfinden, selbst inszenieren. Ich sage ja auch immer wieder, das, was wir machen, das weiß jeder in unserer Firma, sagt immer, alles, was wir brauchen, ist nicht lebensnotwendig. Wir sind keine Systemerhalter in Wahrheit. Ja. Alles, was jemand wer leistet, wer, der zu uns essen geht, ja, das ist ein zusätzlicher Luxus, aber ist nicht notwendig, weil Essen kann ich billiger. Warum muss ich das machen? Also daher glaube ich, ist schon immer, sich tagtäglich selbst zu inszenieren, ein ganz ein wesentlicher Teil der Spitzengastronomie sowieso, ja, aber auch teilweise der gehobenen Gastronomie. Du musst dich tagtäglich neu inszenieren, um sich auch dementsprechend dich aufzuputzen und dich herauszuputzen und dekorieren, dass die Leute sagen, ah, das muss ich mir jetzt anschauen, weil wirklich zum Leben, was braucht der Mensch wirklich zum Leben? Du kannst 90% von den Sachen, die was du machst, wegstreichen und lebst trotzdem.
Ja, es geht aber ganz rudimentär, gell?
Ja, und daher meine ich, ist es so wichtig, auch das zu wissen, dass es so ist. Umso mehr kannst du es auch dann wiederum schätzen lernen und umso mehr Gedanken machst du dich, wie kann ich mich inszenieren, damit es funktioniert, damit dieser Kreislauf und dieser ganze, das ganze Rondell dann auch in Bewegung bleibt. Weil wenn du dabei aufhörst, sich nicht mehr zu inszenieren, dann ist eh vorbei. Nicht, weil ich meine, wenn ich mich vor das Brunnen der kleinen Zeile hinsetze und warte, wer dort die Laufkundschaft ist, dann bin ich relativ alleine. Also da ist keiner da. Ja? Das heißt, es ist ja nicht so wie bei einer Ortspraxis, wenn einer, wenn der andere ein Problem hat, muss er zu dir kommen, sondern bei uns ist es ja umgekehrt. Also wir müssen aufzeigen und sagen, hallo, uns gibt es. Ja? Und heute so, morgen so und übermorgen so. Und jetzt haben wir schon wieder was Neues und dies und jenes. Und wenn wir das nicht machen, ja, warum? Also, den gibt's auch, ja. Ja. Und das, was du heute anschaust, denn die Angebote, nicht nur in der Gastronomie oder Hotellerie, schaut halt die Gesamtangebotssituation. Es gibt heute so viel Angebot und so viele Dienstleistungen und so viel Art und Weise von Essen und Trinken, du fällst dem vorher gar nicht auf.
Stichpunkt Angebot.
Ja.
Ihr bietet ja super viel an im Gutshof.
Mhm.
Habt ihr ja Weinhandlung dabei.
Genau, Weinhandlung, genau.
Wie schaut es da aus mit dem Konzept? Wie viel Wert gibst du diesem ganzen Zusammenspiel?
Na, sehr viel. Der Gutshof war ja früher ein Kaufhaus, ein großes. Und wir haben jetzt da draus eigentlich drei Säulen gebaut. Wir haben auf der einen Seite unsere 50 Hotelbetten neu. Wir haben auf der anderen Seite unseren Maisbereich, sprich unsere 7 Veranstaltungen für Meeting, Incentive, Kongress und Events. Und den Handelsbereich, sprich Kreislerei und Weinhandlung. Und die Weinhandlung und die Kreislerei, die genauso 7 Tage verfügbar sind, von 7 bis 20 Uhr jeden Tag geöffnet. Auch am Sonntag gibt es ein frisches Gebäck in der Kreislerei von 4 verschiedenen Bäckern. Wir haben dort ein Milchbrot, Schinken, Sardinen, Käse, Kaviar, kannst du alles dort kaufen, Öle, unsere ganzen hausgemachten Sachen, Speisen in Glas. Also kannst du dich selbst versorgen. Wir sind aber kein Supermarkt, sondern das, was wir verkaufen, das ist ein ordentliches Semmel von, weiß ich nicht, Bäckerei Schmiedl oder von Öffel, ein gutes Brot oder eine ordentliche Mehlspeise, unsere hausgemachten Mehlspeisen von der Frau Maria. Also wo du wirklich sagst, wow. Und da sind wir sehr stolz, dass es gibt. Und wir sehen, dafür gibt es auch Kundschaft, die das auch unglaublich gerne abnimmt. Genauso in der Weinhandlung, wo wir insgesamt ein Spektrum haben von 3000 verschiedenen Weinen. Ja. Und davon gibt es 50 Premium-Winzer, die bei uns direkt im Zentrum in Feuersbrunn am Wagram, wo du eigentlich ja genau im Zentrum des österreichischen Weinbaus liegst, weil in Feuersbrunn Zirkel einschlagen, Viertelstunde im Kreis hast du die 6 wichtigsten Weinbaugebiete, nämlich das Reisental, die Wachau, das Kremstal, das Kamptal, den Wagram und das Weinviertel und du hast dort ja, über 5000 Winzerbetriebe und wir haben so halt die besten herausgesucht, 50 Premium-Winzer, wo du den Wein bei uns in der Weinhandlung in Feuersbrunn in der großen Zeile 7 kaufen kannst zu denselben Preisen wie ab Hof in den einzelnen Winzereien. Und das ist eigentlich ein gutes Zugpferd. Und wir machen jetzt am Sonntag zum Beispiel wieder, wo wir die Winzer alle einladen wieder, auch hier die Kontaktpflege und die Beziehungsebene wieder pflegen, ein Weihnachtal, wo wir uns wieder zusammenreden, neue Ideen, so dass nächstes Jahr im Weinuniversum heißt es, Mehrwald Weinuniversum, jede Woche 50 Premium-Winzer, jede Woche ein anderer Winzer, der sich was einfallen lässt und einen Abend gestaltet. Das kann sein, dass ein Gastwind dazu einlädt oder dass man, sagen wir so, ein Kreativmeeting am Sonntag am Nachmittag um 16 Uhr bei einem guten Glas Wein. Und da werden wir dann Weihnachtsschinken aufschneiden und ein bisschen Weihnachtsbäckerei und da werden wir uns inspirativ. Hat jeder die Aufgabe, es muss jeder mit seiner Idee kommen und diese Idee tun wir da sozusagen finalisieren und kommt nächstes Jahr in ein Programm, sodass wir dann für unsere Kunden wieder einen ganzen Katalog haben für jede Woche eine neue Überraschung, wo nicht jedes Mal immer dasselbe Konzept ist, sondern immer eine andere Veranstaltung ist.
Also ist jetzt eigentlich so wie das Disneyland für Gourmands?
Ja, sind halt Disneyland, aber wir machen halt viel und wir haben, was wirklich das Schöne ist, wir geben so Ebenen des Denkens hinein, wo wir die Leute reden lassen, denken lassen und das können sie auch bei uns umsetzen. Das gilt für unsere Mitarbeiter, das gilt aber auch für unsere Partner und ich glaube, das ist sehr wichtig. Es gibt zwar einen Kopf und auch einen Prozessor eingebaut, aber ich sage immer, wenn da 2, 3, 5, 10, 100 Prozessor denken und arbeiten für dieselbe Sache, ist die Chance größer, dass man was Besseres rauskommt.
Wagen wir nur einen letzten Blick in die Zukunft. Was sind deine nächsten Pläne unternehmerisch?
Du, wir haben unternehmerisch wahnsinnig viel vor in den nächsten Jahren noch. Viele neue Projekte warten in der Schublade.
Darfst du schon was verraten?
Aber nächstes Jahr machen wir die Weinlodges, also die Lodges am Weinberg. Das haben wir auch lange gekämpft, dass auch was im Ort, was wir gemacht haben, das Zukunftsprojekt Ortskern, das wir sozusagen jetzt gestützt haben, wo wir die einzelnen Immobilien da umgebaut haben, eben wie unser Teamhotel oder wie auch jetzt da der Gutshof und all die ganze Kreislerei und die ganzen Geschichten und haben dasselbe auch jetzt in der Kellergasse, weil in Niederösterreich gibt es ja wahnsinnig viele Kellergassen. Die meisten werden immer entflechteter, weil das Gebäude in der Kellergasse, das sogenannte Presshaus, wird ja nicht mehr so genutzt, wie es einmal eigentlich konzipiert war, weil die vielen Winzer haben sich ja sozusagen, die einen sind vergrößert, die anderen haben sie verkleinert bzw. verpachten an die Großen und damit sind die vielen Kellergebäude in den Kellergassen eigentlich bedeutungslos geworden bzw. auch nicht nutzbar, weil es gibt keine Nutzung dafür, außer dort einen Wein aufzubereiten. Weil die Illegalitäten, wo sich dann jemand da so ein Kabinett hinbaut und dann Zweitwohnsitz hineinmacht, das ist ja eigentlich nicht, im Grunde nicht erlaubt. Und wir haben einen langen Weg gemacht jetzt, über viele Jahre, auch fast 10 Jahre mittlerweile, wo wir hergegangen sind und gesagt haben, in Niederösterreich gibt es so viele Kellergassen, wie können wir die künftig sinnvoll nutzen? Und wir haben da jetzt mit einem LIDA-Projekt begonnen, dass es möglich ist, für touristische Nutzung gibt es ein Landesgesetz, dass du bis zu 20 Betten in einer Einheit, das heißt, das ist auch damit geschützt und grenzlich, sozusagen also nicht der ganze Kellergasse als Hoteldorf wird, sondern dass es wirklich eben nur in kleinen Einheiten wiederum stattfindet. Du kannst 3, 4 Keller zusammennehmen, kannst du dann die Kellerpresshäuser umbauen und darfst das touristisch nutzen mit einem touristischen Konzept, glaubhaften Konzept, das auch wirklich nicht nur ein Scheinkonzept ist, wo man sagt, ja, das brauche ich, aber in Wahrheit nutze ich es selber. Nein, das geht nicht. Mit Meldezettel, mit Ortstaxe und eben mit wirklich touristischer Bewerbung, dass es auch für Gäste ist, die in die Gegend kommen, dort einchecken und man das betreiben kann. Und das werden wir jetzt, haben jetzt gestartet und wird heuer im Sommer fertig.
In 250 Tagen wieder.
Ja, genau. Ja. Richtig, du sagst das. Das ist so unser Rhythmus. Ja, wir denken lange nach, aber wir müssen dann schauen, dass wir ja alle rechtlichen, weil das Schönste ist ja dann immer noch, wenn ich als Toni Mörwald oder als Marke Mörwald sowas mache und das wäre dann gesetzlich irgendwie nicht gedeckt und hätte offene Fragen, würde das ja nicht funktionieren. Und außerdem habe ich es ja gar nicht vor, weil am Ende des Tages, was für andere gilt, muss für uns auch gelten und daher müssen wir auch das machen. Und ich glaube, das hat man insgesamt gut angeleiert. Das ist auch gar nicht so leicht, so ein Landesgesetz zustande zu bringen, dass das überhaupt für touristische Nutzung funktioniert. Aber ich denke, dass die vielen kleinen Einheiten, die wir in Niederösterreich mit den Kellergassen haben, sehr charmant sind. Und es ist viel schöner, wenn eine Kellergasse belebt ist, also sie ist unbelebt. Und warum soll dann ein Gebäude noch irgendwie anweisen und herrichten, wenn er nichts damit anfangen kann? Ist ja auch schlecht. Also ist ja kein, gibt ja keinen Sinn. Nicht? Und so, glaube ich, ist es jetzt eigentlich eine gute Lösung. Und wer was macht, macht was draus und wer nichts macht, macht nichts. Aber die Möglichkeit gibt's.
Relais und Chateau steht für Individualität und kulturelle Verwurzelung. Du bist Teil davon und was bedeutet das für dich?
Zu Relais und Chateau, natürlich, Relais und Chateau war für mich auch als junger Koch schon immer wichtig, wo ich viele gute Häuser auf der Welt besucht habe, die Member von Relais und Chateau waren. Ich kenne auch Gott sei Dank von unseren 500 Betrieben, die es weltweit gibt, sicher mehr wie 2/3. Und habe die alle persönlich auch bereist, zumeist mit meiner Frau oder Freunden. Und
denke, dass die Vereinigung schon eines ganz gut vermittelt zu allen anderen Vereinigungen, dass sie einen unheimlich hohen Qualitätsanspruch haben in allen Belangen und auf der anderen Seite immer orientiert ist über das, wir haben voriges Jahr 70 Jahre gefeiert in Paris. Wir haben vor vier Wochen Kongress in Boston gehabt, in Amerika. Die unglaubliche große Familie der Inspiration, hier dabei zu sein, die alle sozusagen, die meistens an Standorten sind, die einzigartig in seiner Art und Weise sind, oft nicht immer in Main Cities oder in zentralen Eckpunkten und die aufgrund ihrer Ideen, ihrer Innovation, ihrer Kunst des Begeistern für ihre Küche und für ihre Gastgeberschaft es geschafft haben, über lange Jahre Anerkennung zu haben. Und das klingt auf der einen Seite jetzt verstaubt, aber auf der anderen Seite ist Lehm Chateau eine unglaubliche, professionelle, hochwertige Vereinigung mit über 120 fixen Mitarbeitern, die weltweit funktioniert und die sehr beducht darauf schaut, wie kann man letztendlich diesen Qualitätsstandard in allen Belangen, sei es im Hospitality-Bereich, sei es im F&B-Bereich, sei es im gesamten Vermarktungsbereich, gemeinsam noch stärker zu machen. Und auf die Frage zurück, es gibt ja so viele Vereinigungen, ja, gibt es, aber ich denke, ich habe das alles einmal erlebt, da Member von dieser Gemeinsamkeit und dort und dort und dort, aber du kannst dich nicht für alle stark machen und alle diese ganzen Identitäten und all die Forderungen, die hier eingefordert werden, alle da bringen. Du kannst dich nur für eine Religion bekennen und nicht für zwei. Ja? Und daher meine ich, ja, Lehm Chateau ist auch eine gewisse Form einer Religion und da ist es auch wichtig, diesen insgesamten tagtäglichen, aber auch langzeitmäßigen Glauben sich anzuschließen und sagen, ja, da ist vieles dran, da ist vieles dabei und für mich sehr entscheidend, neben dem, dass es ja auch jährliche Überprüfungen gibt und Mystery Checks, das sind so 100, 130 Seiten Checks, wo alles gecheckt wird, Hotellerie und so weiter, also sehr professionell gemacht und das Mystery-mäßig und wir haben auch jedes Jahr von den 500, wir haben ungefähr 30, 40 Betriebe ausgeschlossen und 30, 40 ungefähr kommen rein. Es gibt ungefähr 2000 Bewerbungen im Jahr, ja, pro Jahr, und es kommen nur 30, 40 rein. Also es ist ja auch nicht so, dass man sagt, das ist, kann man sich einfach nur mit Geld kaufen, das geht ja auch nicht. Und ja, kostet auch Geld, das muss man auch nicht vergessen, weil der ganze Vertriebswerk und das Ganze muss ja auch funktionieren. Aber in Summe gesehen, auf die Jahre gesehen, bringt es was. Wenn du heute Lehm Chateau Member bist, Anfang im ersten Jahr, dass man sich erwartet, dass die Welt jetzt anders wird. Nein, ganz im Gegenteil, du brauchst halt auch wieder Durchhaltevermögen und genauso bist du in den Prozess hineingegliedert wirst und dann überhaupt auf dich aufmerksam gemacht worden ist oder wirst. Gibt es dann diesen Prozess, dass du dann dabei bist und da musst du drinnen auch in dieser Familie das Wachsen lernen und das, was mich auch sehr begeistert ist, das unglaubliche Netzwerk, das wir haben, international, wo du heute mit allen Kontinenten von Neuseeland, Australien, also bis Amerika, Afrika, Asien, überall Europa, unglaublich intensives Netzwerk hast, sowohl von den einzelnen Chefs, also sprich von den Grauchefs, aber auch letztendlich von den Unternehmern und Patrons der einzelnen Unternehmen. Und gleichzeitig aber auch mittlerweile haben wir es so weit gebracht, dass auch die Mitarbeiter Austauschbörse gut funktioniert, internationalen Formats. Weil bei uns anschauen, wir haben glaube ich 20 verschiedene Nationen im Unternehmen tätig und das ist sicherlich auch ein wichtiger Bereich, der auch für die Kundschaft interessant ist. Und wenn ich heute sage, unsere Hotelbetten in der Kategorie, die wir sie anbieten in Feuersbrunn, sind doch immerhin 50 Zimmer in der höchsten Qualitätsstufe, 5-Sterne-Standard aufwärts mit allen Gegebenheiten von Sterne-Restaurant und Bar und Gym und Spa und Massage und was da alles dazugehört. Und dann Gäste bei uns da sind aus China, Japan, Südamerika, Kalifornien, die hätte ich sicher nicht, wenn wir nicht Member von Lehm Chateau wären. Und braucht natürlich eine kontinuierliche lange Arbeit, auch hier dieses Haus jahrelang zu pflegen und zu erleben. Und eines Tages wirst du halt aufmerksam und sagen, jetzt ist es gerade auf der Reise und dann suchst du dir das aus. Und weil das im heurigen Jahr ein lustiges Erlebnis gehabt, kommt ein Gast zu uns und sagt, ja, hallo, Toni, weißt du eigentlich, wer da bitte zu Gast ist? Sag ich, nein, sagt die Lea Seydoux. Ah, Lea Seydoux ist zu Gast, okay. bin keiner, der fernseht, ich kenne überhaupt nicht aus. Er hat gesagt, ja, es ist James Bond Girl. Ah, okay, okay, gut, ja, nett. Ja, dann habe ich da mal nachgeschaut bei uns in der Reservierung, ja, tatsächlich, ist da, okay, sogar 3 Wochen im Haus, auch Ausnahme, ja. Und da war noch der zweite Name, Catherine Tuneuf, die war auch noch dabei, auch am selben Zeitpunkt, auch Schauspielerin. Und frage, was machen die? Ja, machen Drehen, Film zwischen Prag und Wien, Waldviertel, Tschechien und so weiter. Und haben sich bei uns die Damen einquartiert im Hotel, mit allen sind dann immer mit ihren Shuttles abgeholt worden zum Filmdrehort und so weiter. Und dann haben wir, nachdem der Gast es gesagt hat, mit der Lea dann haben wir ins Gespräch kommen und gesagt, hallo, wie geht's und so weiter. Und haben uns sehr gut unterhalten, haben eine Freundschaft aufgebaut über die Wochen. Und dann habe ich sie auch gefragt, wie kommst du eigentlich zu uns? Also was ist eigentlich der Grund, dass du eigentlich bei uns hier eincheckst oder wie kommst du auf uns? Interessiert mich immer, wenn Leute von irgendwo herkommen, wie seid ihr von uns aufmerksam gemacht worden? Was ist der USP, warum bewegt sich hier zu uns? Also, ja, sie kommen nicht vorbei, weil sie gerade vorbeifahren und sonst nichts gefunden haben, sondern bei uns muss es ja wirklich immer explizit fahren. Und sagt sie, ja, ganz einfach, sie ist Tochter eines großen Filmproduzenten, die Firma heißt Gourmand and Paté, sehr große Filmfirma, größte in Frankreich. Und ihre Eltern haben schönes Palais in Wien, in Paris und haben immer als Kinder, die Familie sind immer auf Reisen und auch in Paris selber in Sternenlokale zum Essen gegangen und haben immer in Raleigh-Chateauhäuser gewohnt. Daher war sie für sie ganz einfach, wenn sie da jetzt in die Region kommt, schaut sie um. Wo gibt es hier ein Raleigh-Chateauhaus mit Sternerestaurant? Zack, so sind wir zu uns gekommen. Ja? So, das ist jetzt der Weg einer langen Aufbauarbeit. Ja? Und du kannst jetzt nicht ansagen, ja, wenn eine Filmfirma im Film dreht, kommt zu uns zum Essen und zum Schlafen, wird nicht passieren. Ja? So passiert es halt indirekt. Ja? Und ist dann eigentlich eine schöne Geschichte wiederum, dass es so funktioniert. Und wir haben auch viele Parisiens, die Hotels in Paris haben, die dann auf dem Weg, wenn sie noch Europa, dann nach Wien fahren, dann auch bei uns nächtigen und so weiter. Und das ist schon, sage ich auch, eine wichtige Zielgruppe, die auch wieder in sich sich austauscht und unternehmerisch. Die vielen Raleigh-Chateau-Members sind ja zumeist zu 99% familiengeführte Unternehmungen und damit sind auch die Interessen und auch die das gesamte Know-how, das man sich austauscht, auch immer gleichwertig und da muss ich ehrlich sagen, für die Gespräche und die vielen Denkweisen schon sehr interessant und zu dem würde man sonst nicht kommen.
Das war Tourismus to go. Der Mörwald Gutshof zeigt, Gastronomie kann mehr sein als ein Betrieb. Sie kann Orte zusammenhalten, Wertschöpfung sichern und ganzjährig funktionieren, wenn jemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und langfristig zu denken. Danke an Toni Mörwald für die Offenheit und die klaren Worte. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und wenn du jemanden kennst, der gerade über Standort, Ganzjahresbetrieb oder Investitionen nachdenkt, schick ihm diese Folge. Bis zur nächsten Ausgabe von Tourismus to go.
Das war Tourismus to go. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlags. Dein Partner für fundierte Brancheninsights.